Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Professor Yves Gramlich zum Thema periprothetische Infekte.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist, wenn es hier um spannende Themen geht aus der Welt der Medizin. Und ich darf heute wieder bei uns begrüßen im Podcast Professor Yves Gramlich, der Chefarzt im Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt ist, Orthopäde, Unfallchirurg und absoluter Endoprothetik-Spezialist. Und Professor Gramlich, was sehr gut passt zu unserem Gespräch heute, ist, dass Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik auch noch die Sektion periprothetische Infektionen leiten. Denn um dieses Thema soll es gerade mal zufälligerweise gehen. Schönen guten Abend und schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank wieder für die Einladung, freut mich sehr.
Warum hacken immer alle Endoprothetiker so auf diesen periprothetischen Infektionen herum? Warum sind die Ihnen so wichtig und warum hat man das Gefühl, also Chirurgen und Orthopäden sind ja immer ziemlich lockere Menschen, so wie ich das so mitbekommen habe. Warum sind die immer so unentspannt, wenn es um diese Infektionsarten geht?
Ja, das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage, weil wir haben uns ja in den letzten zwei Folgen schon über Knieendoprothetik, Hüftendoprothetik unterhalten und haben gesagt, ja, gerade die Hüftendoprothetik ist die erfolgreichste Operation des Jahrhunderts. Aber es gibt halt eben eine Komplikation, die gefürchtet ist, und das ist die periprothetische Infektion. Obwohl sie in der primären Endoprothetik, also wenn das erste Mal so eine Hüfte oder ein Knie eingesetzt wird, gerade mal um so 1-2%, in manchen Zentren sogar nur 0,7% der Fälle ausmacht, ist es halt besonders kritisch, weil zum einen ist es schicksalhaft. Also ehrlich gesagt hat meistens oder hat nie der Chirurg unbedingt da Schuld dran. Der Patient hat auch keine Schuld, sondern es ist im Bereich des Schicksalhaften. Aber die Auswirkungen sind natürlich für den Patient enorm. Das, was sich der Patient heutzutage in der Endoprothetik wünscht, ist ein minimalinvasiven Eingriff, am selben Tag belastbar und am besten 3 Tage im Krankenhaus. Wenn aber so ein Infekt eintritt, dann kehrt sich das Ganze um. Und es ist halt eben auch eine Erkrankung, die eine richtige Letalität hat.
Vielleicht können wir am Anfang mal so ein bisschen über die Zahlen sprechen. Wie häufig passiert sowas, dass es zu einer Infektion kommt im Rahmen von einer endoprothetischen Versorgung?
Ja. In Deutschland so um die 1-2%. International in Registern findet man Zahlen zwischen 0,7% und 4%. Das heißt, ja, 1 bis 3 pro 100 kann einen Infekt erleiden. Wie ich gerade gesagt habe, wir haben ja in Deutschland ein sehr gutes Registersystem und jede Klinik bekommt auch, wenn es beim Endoprothesenregister Deutschland teilnimmt, und das machen die meisten und zertifiziert sind, bekommen auch einen Quartalsbericht oder einen Halbjahresbericht und sehen da die Anzahl der Fälle, und viele sind da sogar unter 1% unterwegs. Also das wird alles in Deutschland getrackt und das ist sehr sicher. Aber es ist halt eben nicht null, und es gab es auch noch nie in der Chirurgie, dass sowas auf null runtergegangen ist. Und das, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind allerdings Primärimplantationen, also das erste Mal eine Knie- oder Hüftprothese zum Beispiel implantiert. Dann gibt es ja aber natürlich die Fälle, wo es komplexer wird, wo man sowas bei Risikopatienten macht, wo vielleicht noch ein Bruch dabei ist oder ein Gelenk ausgetauscht wird. Dann sind wir schon in einem Bereich von 3 bis 10 Mal so häufigen Fällen an Infektionen. Und was besonders interessant ist, wenn dann eine Prothese versagt, also lockert oder ausbricht oder aus irgendeinem Grund revidiert werden muss, dann ist bis zu 15-25% der Fälle ist ein Infekt die Ursache. Das heißt, wenn der Ersteingriff gut geht, sind es ganz, ganz seltene Fälle, dass man infiziert. Aber wenn denn ein Patient einen Grund für eine Revision hat, dann ist der Infekt eigentlich unter den Top 1 bis 3 der Gründe.
Und die Mortalität, haben Sie gerade schon gesagt, das ist was gravierende Folgen haben kann, so ein periprothetischer Infekt. Können Sie da nochmal die Zahlen zu sagen?
Ja, also das ist sehr interessant. Da findet man in der Literatur ganz, ganz wenig zu. Wir haben das mit unserer Arbeitsgruppe mal selbst beim Statistischen Bundesamt rausgesucht. Im Endeffekt ist das statistisch auch schwierig rauszufinden, aber um mal so ein Gefühl zu geben, ja. Die 5-Jahres-Sterblichkeit von einer Kohorte von Patienten, die eine Prothese ohne Infekt gewechselt kriegen, die sind nach 5 Jahren, hat man eine Mortalität von 13%. Dann kann man sagen, ja, das ist, auf der anderen Seite sind es natürlich auch Patienten, die 70, 80, 90 Jahre alt sind. Wenn aber jetzt ein Patient einen Prothesenwechsel kriegt mit einem Infekt, ist die Mortalität schon doppelt so hoch, also 26% der Fälle. Und viele sind jetzt vielleicht auch keine Orthopäden, Unfallchirurgen und haben so ein Gefühl für diese 5-Jahressterblichkeiten. Also ich habe gerade gesagt, bei einem Protheseninfekt 26% 5-Jahressterblichkeit, da ist man in der Reihe mit der Gesamtmortalität von Karzinomen oder Krebs, das ist um die 35 oder 37%, Brustkrebs weiblich um die 13%, Prostatakrebs 11%, Darmkrebs 35%. Das heißt, obwohl das so eine hohe Letalität hat und so ein Problem ist, muss man sagen, ist das kaum bekannt oder zumindest den Leuten so nicht bekannt.
Und das findet sich auch irgendwie in der Behandlungslandschaft nicht so richtig wieder, ne, muss man sagen.
Ja, also die Behandlung von einem Protheseninfekt ist extrem aufwendig, ist extrem teuer, braucht besondere Antibiotika, braucht besondere chirurgische Vorgehensweisen, besondere Implantate. In Frankreich zum Beispiel gibt es deswegen extra Infektzentren. Das heißt, die Patienten werden spezialisierten Zentren zugewiesen und müssen dort behandelt werden. In Deutschland ist das nicht so. Da ist jede Klinik, kann entscheiden, ob er jemand verlegt oder in ein Zentrum zuweist. Es gibt Kliniken, die halten besondere septisch-chirurgische Stationen sogar vor, aber es gibt da keinerlei Pflicht, einen Patient jetzt zu überweisen oder zu verlegen, wenn er einen Protheseninfekt hat.
Wir haben in den anderen beiden Folgen ja schon gesprochen, auch so ein bisschen über die präoperativen Vorbereitungen, die so getroffen werden. Gibt es eine Möglichkeit, Patientinnen oder Patienten zu identifizieren vor einer Operation, die möglicherweise ein besonders hohes Risiko haben, so einen Infekt zu bekommen?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Da dreht sich, muss man sagen, die letzten 10 Jahre ganz viel drum. Also es werden natürlich vorher Abstriche gemacht, wie bei ganz vielen chirurgischen Eingriffen, MSA-Abstriche. Aber was wir zum Beispiel in der Endoprothetik machen, sind zum Beispiel Waschungen. Die Patienten kriegen ein Waschset mit nach Hause und sollen sich 5 Tage vorher mit so einem antiseptischen Waschgel waschen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Blutverlust. Die Patienten sollen 3 Monate vorher, wenn möglich, einen HB-Wert bestimmen beim Hausarzt, um zum Beispiel eine Eisenmangelanämie aufzudecken. Weniger Transfusion heißt weniger Infekt. Die Patienten kriegen Tranexansäure mittlerweile verabreicht, intraartikulär, aber auch intravenös. Das ist früher nur in der Kardiochirurgie gemacht worden, ist jetzt in der Endoprothetik etabliert. Das hat die Infektrate gesenkt. Und der HbA1c-Wert zum Beispiel wird kontrolliert. Man sollte eine Endoprothese nur implantieren, wenn man im Bereich von 7 ungefähr unterwegs ist, um halt eben diese Diabetes-Komplikation nicht zu haben. Und das hat alles dazu geführt, dass die Infektrate so maximal gesenkt wurde, im Bereich von 1%, aber viel geringer hat man es nicht geschafft und vielleicht geht es auch nicht viel geringer. Antibiotika sind dem Zement schon zugesetzt, wenn man eine Prothese zementiert. Also es wird an allen Ecken und Enden, wird es probiert zu optimieren, auch die Waschung, aber es scheint da eine Grenze nach unten zu sein in der Infektrate.
Sie haben gerade gesagt, es ist ein Stück weit schicksalshaft, dass solche Infekte auftreten. Das heißt, von Seiten des Patienten, von Seiten der Operateure, ja, gibt es ja so keinen Finger, wo man drauf zeigen kann. Was ist das denn für ein Keimspektrum in den meisten Fällen? Also mit welchen Keimen haben wir es denn da zu tun? Und warum sind die in solchen Fällen besonders aktiv, diese Keime?
Ja, also das kommt genau darauf an, welche Art der Infektion man hat. Also man unterscheidet ganz einfach gesagt akute und chronische Infektionen. Früher hat man gesagt Früh- und Spätinfekte. Das sollte man als Nomenklatur so nicht mehr benutzen, sondern am besten kann man die Infektarten auseinanderhalten, indem man akut und chronische Infektionen auseinanderhält. Akut heißt ein Patient, der ein akutes Ereignis hat, zum Beispiel die Primärimplantation und dann in den ersten 3 bis 6 Wochen kommt es zu einem Wundinfekt, einem Protheseninfekt und dann ist das ganz oft Staph aureus, Staph epi, also so das Hautspektrum und das sind ganz fulminante Verläufe. Also die Patienten kriegen Fieber, die Wunde eitert und das kann aber eben auch sein und deswegen will man das auch Akutinfekt nennen, wenn eine Prothese eben nicht frisch eingebracht wird, sondern vielleicht seit 20 Jahren reizlos einliegt und dann gerade alte Patienten Harnwegsinfekte bekommen oder Lungenentzündungen und dann kann eben auch so eine Prothese hämatogen besiedeln und dann hat man natürlich ein anderes Keimspektrum, nämlich durch diese hämatogene Infektion. Und die chronische Infektion ist davon abzugrenzen. Das sind meistens Patienten, die haben überhaupt keine akute Klinik, sondern da lockert sich die Prothese ganz schleichend über Jahre und man muss im Endeffekt detektivisch rausfinden, warum lockert die denn? Und da ist eben die Infektion oft ein Auslöser. Dann kriegen die Patienten Gelenkpunktionen, man probiert einen Keim nachzuweisen und auch da sind es eben nicht diese High-Grade-Erreger, Staph aureus zum Beispiel, Staph epidermidis, Enterokokken, sondern ganz oft so Low-Grade-Erreger. An der Schulter übrigens ist das was ganz Besonderes. Da hat man herausgefunden, dass das oft Propionibakterien sind oder heutzutage nennt man die Cutibakterien Acnes, weil die eben sich vor allem in der Achsel aufhalten und deswegen haben Infekte zum Beispiel bei Schulterprothesen ein ganz anderes Spektrum und ganz oft halt eben diese Propionibakterien oder Cutibakterium Acnes.
Das ist interessant, dass sich das Keimspektrum da auch unterscheidet, je nachdem, wo sich die Prothese befindet. Sie haben gesagt, man unterscheidet zwischen akut und chronischen Infekten. Das wird dann wahrscheinlich auch große Unterschiede bei der Therapie machen. Ist das so?
Ja. Genau. Also wichtig ist, die gerade für alle Zuhörer, die in Notaufnahmen arbeiten und vielleicht auch nicht direkt aus dem Fach sind, diese Akutinfekte, es muss einem bewusst sein, da ist zwar eine Prothese zwar drin und das Ganze macht es irgendwie komplizierter, aber der Formenkreis oder das klinische Bild ist halt eben einfach ein akuter Gelenkinfekt, also wie ein Gelenkempyem. Die Patienten sind extrem krank, haben Fieber, hohe CRP-Erhöhungen, können ganz, ganz schnell in die Sepsis rutschen. Und das Wichtigste ist eben, dass dieser Gelenkinfekt entlastet wird. So würde man es ja machen bei einem Gelenk ohne Prothese. Also spülen, debridieren vor allem, das kranke Gewebe entfernen. Wenn jetzt eine Prothese einliegend ist, ob Knie oder Hüfte zum Beispiel, wechselt man dann noch die mobilen Teile. Also es ist ja ein Inlay einliegend, eine Lauffläche, die kann rausgeklickt werden zum Beispiel und gewechselt werden. Das nennt man dann die sogenannte DAIR-Prozedur, D-A-I-R geschrieben auf Englisch. Debridement, systemische Antibiotikatherapie, mobile Teilewechsel, aber eben Implantaterhalt im Akutinfekt. Na, das heißt, ein Patient, der aus der Reha zurückkommt und einen akuten Infekt der Prothese hat, der braucht keinen Ausbau der Prothese, sondern da kann die Prothese noch erhalten werden. Man soll aber oder muss schnell agieren, weil es den Patienten oft sehr schlecht geht und weil eben, und darum geht es bei Prothesen oder Implantatinfekten, sich gleichzeitig ein sogenannter Biofilm bildet. Und der Biofilm ist eben in der akuten Phase noch nicht so gefestigt, dass man ihn nicht in der OP entfernen könnte und ist halt eben in der akuten Phase auch noch für Antibiotika zugänglich.
Wir hatten auch erzählt ja in den anderen beiden Podcasts von den unterschiedlichen Implantatarten, die es so gibt oder beziehungsweise den Oberflächen, die sich über die Jahre so entwickelt haben. Haben die auch einen Einfluss darauf, wie häufig eine Infektion auftreten kann oder wie gut sich die Keime dort festsetzen können?
Ja, also es gibt da Studien drüber, dass zum Beispiel Keramikgleitpaarungen oder sowas weniger Infekte haben. Aber das sind vor allem Studien. Wichtig ist zu wissen, dass gerade das PE, und das sind ja heute Gleitpaarungen, die immer genutzt werden, gerade am Knie oder auch an der Hüfte, dass die besonders affin sind für eine Benetzung mit Staphylokokken. Und das ist auch einer der Gründe, warum man dieses Polyethylen unbedingt tauschen will, weil es anscheinend so ist, dass die gerade an dem Polyethylen sich dann gerne festhalten und den Biofilm bilden. Für alle, die nicht wissen, was ein Biofilm ist, kann ich übrigens nur empfehlen, dass man seinen Kaffee-Vollautomat mal googelt. Es gibt Kaffee-Vollautomaten, da kann man die Brühgruppe nicht wechseln und da bildet sich auch ein Biofilm. Das ist nämlich was ganz Normales in Rohren und in Kaffeemaschinen. Also das ist die Aufforderung an alle Zuhörer, jetzt ihre eigene Kaffeemaschine mit dem Zusatz innen Biofilm oder Brühgruppe zu googeln.
Okay, so viel dazu. Bei den chronischen Infekten, da sieht das Ganze nochmal etwas anders aus wahrscheinlich. Also ist die Akuität genauso oder habe ich da ein bisschen mehr Zeit? Oder?
Genau, also bei den chronischen Infekten ist es so, da ist die Prothese meistens lang einliegend. Die Patienten haben eben keine akute Klinik, sondern die kommen eigentlich in die Sprechstunden, weil sie entweder seit langem Probleme haben, so eine lavierte Klinik haben oder die Prothese eben langsam gelockert ist. Das heißt, diese Patienten, die haben kein Fieber, die haben, wenn überhaupt, eine minimale CRP-Erhöhung. Aber man muss eben aktiv nach der Ursache der Beschwerden und der Lockerung suchen. Und das sind die Patienten, die dann zum Beispiel eine Sintigraphie kriegen, erweiterte Bildgebung, eine Kniegelenksfunktion. Und nur nochmal, um das klarzustellen oder um das nochmal klar rauszustellen, dieses Früh- und Spätinfekt oder chronisch, es hängt nicht dran, wie lange im Endeffekt die Prothese drin ist. Es gibt Patienten, die haben seit 20 Jahren eine Prothese drin liegen, aber eben ganz, ganz akuten Infekt aufgrund von der hämatogenen Streuung, von der Spondylodiszitis, von einem Harnwegsinfekt. Und da darf man sich nicht fehlleiten lassen. Also die akute Entzündung, ganz schwere Klinik und Implantat kann erhalten werden, und die chronische Entzündung, eher leichte Klinik, seit langem bestehende Beschwerden, Lockerungen zum Beispiel, und da detektivisch suche nach einem Keim, ob der die Ursache ist.
Wie geht man eigentlich vor? Also würde man das Gelenk auch punktieren, um einfach den Keimnachweis zu bekommen, und macht man das sonografiegesteuert zum Beispiel?
Weil genau.
Bei so einer chronischen Infektion kann ich mir vorstellen, dass das jetzt gar nicht so klinisch eindeutig zu sehen ist, wo ich jetzt überhaupt reinpieksen muss sozusagen.
Ja, vor allem, was daran ja auch verrückt ist, ist die Definition eines Infektes ist ja nicht nur, dass man einen Keim findet. Also alle, die in so einem Sektor unterwegs sind, auch in der inneren Medizin, wissen, dass die Sensitivität und Spezifität von Keimbestimmungen, mikrobiologischen Proben irgendwo zwischen 50% und 80% ist. Das heißt, das Problem haben wir natürlich in jedem Fach, wo mikrobiologische Proben gemacht werden, und wir können uns also nicht nur darauf verlassen, dass man unbedingt einen Keim findet. Das heißt, ein Gelenk wird zum Beispiel punktiert, und dann gibt es extra Guidelines und ja, so Scoring-Systeme, was für Werte alle zusammenkommen müssen, dass ein Infekt ist. Und ganz berühmt ist da die Zellzahl einfach im Punktat. Die ist, wenn ein Gelenk einliegt, also wenn eine Prothese drin ist, um die 2000 oder 3000 Zellen als Cut-off. Dann eben natürlich ein Keimnachweis, wenn es möglich ist, aber auch die Anzahl der Granulozyten. Es gibt auch andere Biomarker wie Alpha-Defensin. Und so hat man einen ganzen Blumenstrauß an Werten, die man bestimmt. Es gibt auch Apps, wo man dann diese Werte eingibt, und am Ende gibt es eben einen Punktwert und man weiß, ob es ein Infekt ist oder nicht. Aber gerade wirklich der Keimnachweis, das ist das, was am meisten natürlich einem hilft, weil das Antibiogramm dann natürlich auch rauskommt. Man kann die Antibiose genau steuern. Aber leider ist es wirklich so, gerade bei diesen Low-Grade-Keimen, dass man eben nur in 50% bis 80% überhaupt einen Keim findet. Und das ist auch eine Besonderheit, man muss ganz, ganz lange bebrüten. Das heißt, man muss 14 Tage diese Proben bebrüten, um eben auch diese ganz langsam wachsenden Keime rauszufinden.
Ja. Eine Antibiotikatherapie, die stelle ich mir intravenös vor. Wie lange muss die erfolgen? Also das ist wahrscheinlich auch etwas, was relativ kontinuierlich und langfristig gemacht werden muss, oder?
Ja, also früher wurden diese Antibiotika ganz, ganz lange IV gegeben. Gerade im angloamerikanischen Raum war das bis zuletzt immer noch so der Fall. Es gab jetzt ganz hochklassige Publikationen, auch im New England Journal, dass eben eine orale, gut oral bioverfügbare Antibiotikatherapie auch möglich ist. Das heißt, in der Praxis, und in Deutschland ist man da schon sehr, sehr weit, muss man sagen, ist das eine Woche bis maximal zwei IV-Therapie, und dann muss eigentlich deeskaliert werden auf oral, wobei deeskalieren nicht heißt, dass es weniger Komplikationen mit der Einnahme oder so gibt, sondern man muss halt extrem darauf achten, dass die Antibiotika auch gut knochen- und gewebegängig sind. Ein Klassiker, der immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel das Cefuroxim, was man immer IV gibt in der Klinik, auch perioperativ oft gibt, aber oral zum Beispiel überhaupt nicht gut bioverfügbar ist. Das heißt, man muss extrem darauf achten, dass beim Umstellen von IV auf oral dann auch wirklich im Gewebe was ankommt. Und da gibt es natürlich Tabellen und Empfehlungen. Und eine zweite Besonderheit ist, dass man sehr mit biofilmwirksamen Antibiotika arbeitet, um eben diesen Biofilm zu eradizieren, wenn eine Prothese drin ist und das Ganze im akuten Stadium ist. Und da sind eben auch Medikamente dabei, die auch Nebenwirkungen haben, also zum Beispiel das Rifampicin, was vor allem grampositiv wirkt, ein altes Tuberkulose-Medikament, das ist aber sehr berühmt in diesem Sektor. Darf nie mono gegeben werden zum Beispiel, hat gewisse Nebenwirkungen, und ein anderes Medikament oder Medikamentengruppe sind die ganzen Chinolone, zum Beispiel Levofloxacin. Und da wissen viele, dass da natürlich umfangreiche rote Handbriefe gibt, aber die wirken extrem gut biofilm. aktiv und in diesen Medikamentengruppen ist man unterwegs. Und da muss man dann auch als Klinikarzt sich extrem gut mit dem Hausarzt danach absprechen, um eben diese Therapien, die oft dann in Summe 6, 12 oder noch länger Wochen dauern, dann den Patienten gut zu überwachen, weil so lange ist er natürlich nicht in der Klinik.
Gibt es eigentlich im Bereich Endoprothetik auch immer mehr Problemkeime, also multiresistente Keime?
Schwierig zu sagen. Also die Klassiker bleiben auf jeden Fall. Also die klassischen Staph aureus, Staph epi, Enterokokken, ist es, das jetzt gehäuft, MRSA oder so Infekte direkt am Gelenk vorkommen, kann ich persönlich jetzt nicht beobachten. Das sind doch eher weiter die Klassiker. Natürlich gibt es in gewissen Zentren, wenn sie zugewiesene Patienten haben, gibt es auch mal Pilzerkrankungen. Das bleibt zum Glück aber trotzdem selten. Aber gerade die klassischen Frühinfekte sind oft noch Keime, die gut sensibel sind. Trotzdem ist auch klar, im Gegensatz zu internistischen Infekterkrankungen wie eine Lungenentzündung, ist ja leider überhaupt keine Durchblutung an irgendwelchen Prothesenteilen. Das heißt, die Hauptarbeit bei diesen orthopädisch-unfallchirurgischen Infekten ist halt zum einen das radikale Debridement, also das Ausschälen des kranken Gewebes, und auf der anderen Seite die systemische Antibiotikatherapie. Und das macht es halt eben auch so belastend für den Patienten.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen, Professor Gramlich. Was ist ein Spacer?
Gute Frage. Ja, wenn man ein Gelenk ausbaut, gerade am Kniegelenk, ist es ja so, dass natürlich ein Stück fehlt. Und das Ganze wird überbrückt mit einem Platzhalter, meistens aus antibiotikahaltigem Zement. Das heißt, die Lücke, die entsteht, wenn man eine Endoprothese ausbaut, wird einfach damit gefüllt. Und das Bein zum Beispiel wird wieder stabil, sodass der Patient zumindest mit Gehstützen gut laufen kann. Diese Spacer kann man eben an der Hüfte machen. Die gibt es am Knie, die gibt es statisch und so, dass sie noch artikulieren, also sich bewegen können. Aber im Prinzip ist es ein Auffüllen des Totraums, der entsteht dadurch, dass man eben die Prothese ausgebaut hat.
Wenn der ganze Infekt behandelt ist und ausgestanden ist, dann wird wieder das restliche Implantat eingebaut und der Spacer rausgenommen.
Das ist der optimale Ablauf von einem Prothesenwechsel. Was Sie gerade ansprechen, ist der Goldstandard, ist der sogenannte zweizeitige Wechsel. Das heißt, das Implantat wird ausgebaut, es kommt ein Platzhalter an die Stelle und das Implantat wird nach 6 Wochen ungefähr wieder eingebaut. Das ist der optimale Fall. Die Erfolgsrate ist je nach Keim und etc. in den meisten Studien um die 90%. Das heißt, aber es gibt natürlich auch eine komplette Bandbreite zwischen 50% bis 90% Erfolgsrate. Aber wenn wir jetzt mal das Optimale nehmen, dann würde eine Prothese ausgebaut, ein Platzhalter, 6 Wochen Antibiotikatherapie, dann eingebaut und dann nochmal 6 Wochen prophylaktische Antibiotikatherapie. Ja, das heißt, diese ganze Behandlung im optimalen Fall bereits sind schon alleine 12 Wochen Antibiotikatherapie und 2 Operationen. Wenn der Infekt in der Zeit wiederkommt, Rezidive, sich das sofort. Und leider gibt es natürlich auch den Bereich der sogenannten Salvage-Prozeduren, so nennt man das international. Das heißt, wenn es gar nicht zur Ruhe kommt, kann es dazu kommen, dass man eine Amputation durchführen muss, zum Beispiel am Knie, eine Arthrodese, also das Knie versteifen muss, oder sowas wie Dauerdrainagen oder andere speziellere Sachen. Aber das gibt es leider auch.
Das ist natürlich ein großer Abstand, der da klafft zwischen den total schnellen Operationen und dem Fast Recovery und so weiter und diesen umfangreichen operativen Eingriffen und der ganzen Zeit, die da ins Land geht. Ja, dann habe ich das wohl verstanden, warum alle alles daran setzen, solche Infekte zu verhindern und das Auftreten verhindern möchten. Vielen Dank, dass Sie uns da reingenommen haben in dieses Thema. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, welches Thema Sie als nächstes für uns ausgraben werden.
Ja, vielen Dank.
Tschüss, machen Sie es gut.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.
Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.